User Stories, eigentlich kein Teil von Scrum, aber extrem verbreitet. Jetzt ist es aber nicht so einfach, gute User Stories zu schreiben. Es gibt immer wieder Herausforderungen, die wir dabei haben, also Grund genug, dass wir uns die Zeit nehmen, uns mit dem Thema User Stories zu beschäftigen und diesmal vor allem mit den 5 größten Fehlern bei der Arbeit mit User Stories. Darüber unterhalten sich in dieser Folge Oliver und Tim. Euch nun viele hilfreiche Impulse und hoffentlich zukünftig noch bessere User Stories.
In dieser Folge wollen wir noch einmal auf das Thema User Stories gucken. Und zwar wollen wir uns die aus unserer Sicht 5 größten Fehler bei der Arbeit mit User Stories ansehen. Und wenn ich sage wir, dann bin ich natürlich nicht alleine hier, sondern an meiner Seite ist Tim. Hallo Tim.
Hallo Olli.
Wir haben ja schon die ein oder andere Folge auch zu User Stories gemacht und zu dem ein oder anderen Aspekt. Hatten aber das Gefühl, dass es vielleicht ganz gut ist, nochmal von einer höheren Flughöhe drauf zu gucken und mit all unseren Erfahrungen auch der letzten Jahre mal zu überlegen, was sind denn so grundsätzliche Fehler, die wir bei der Arbeit mit User Stories sehen und die auch einmal kompakter in einer Podcast-Folge zu beleuchten. Jetzt habe ich gesagt 5, vielleicht wären es ja auch 6. Ich würde auf jeden Fall bis zum Ende der Folge dranbleiben. Weil vielleicht fällt uns in der Diskussion noch ein bisschen was ein. Aber was ist denn so der erste Punkt, also wenn ich das so antrigger mit 5 größten Fehler bei der Arbeit mit User Stories, der dir in den Sinn kommt?
Ja, wir reden ja in der Regel grundsätzlich immer davon, erfolgreich arbeiten mit User Stories oder so heißt ja auch unser Format oder unser offenes Training dazu. Lass uns vielleicht erstmal einen Schnelldurchlauf machen über die 5. Ich hau sie einfach mal raus, damit die Leute schon mal einen grundsätzlichen Griff dran haben, um was es geht. Und wie gesagt, ich glaube, einen 6. und 7. finden wir wahrscheinlich auch noch passend. Aber das sind so die 5 größten Fehler, finde ich. Und der erste ist, wir schreiben User Stories. Was dahinter steckt, erzählen wir gleich. Zweitens, wir nehmen User Stories ab. Das mag den einen oder die andere auch überraschen. Sage ich gleich später was zu. Drittens, wir definieren Lösungen mit User Stories. Fünftens, wir schneiden User Stories entweder vertikal oder gar nicht. Und fünftens, wir pressen irgendwie alles in das User Story Format, also dieses Conextra Template. Das wäre mal so der Schnelldurchlauf. Und das Erste, was ich sagte, war, wir schreiben User Stories.
Schreibst du keine User Stories oder hast du früher nie User Stories geschrieben?
Ich habe wahrscheinlich fast alle Fehler gemacht, aber hier, die man als Product Owner so machen kann, habe ich natürlich auch sehr elaboriert versucht, User Stories zu schreiben. Ich sage auch gar nicht, dass es nicht hilfreich ist, irgendwann mal was aufzuschreiben, aber das sollte nicht der Fokus sein, also nicht die Priorität sein, dass man User Stories schreibt und im schlimmsten Fall als PO noch im stillen Kämmerlein. Das Aufgeschriebene einer User Story ist am Ende nur die Erinnerung an ein Gespräch, so heißt es immer so schön. Und darum geht es, glaube ich, dass wir User Stories, auf Deutsch Benutzergeschichten, eher erzählen. Also Storytelling ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir überhaupt ins Sprechen kommen, mehrfach drüber reden, dass wir Problemempathie kreieren, so nenne ich das ganz gerne, also einen Problemfokus in unserem Gespräch habe, was für Nutzerprobleme oder was für ein Nutzerproblem soll denn gelöst werden mit der User Story. Und ja, durch dieses Gespräch so eine gemeinsame Gedankenwelt über das Nutzungsproblem zu bekommen. Man sagt dazu im agilen Kontext ja ganz gerne so ein Shared Mental Model, also auf Deutsch ein gemeinsames mentales Modell zu kreieren über das Problem.
Da waren eine ganze Menge spannende Punkte, auf den einen oder anderen versuche ich mal einzugehen. Also diese Erinnerung an das Gespräch bin ich komplett dabei. Ne? Also eigentlich ist das nur der Anker für das, was irgendwann mal Erinnerungsanker, was mal stattgefunden hat. Und ich habe hier ja, glaube ich, auch schon an der einen oder anderen Stelle mal geteilt, dass ich früher Anforderungen, die wir ins Backlog gepackt haben, dass wir eigentlich nur Sachen visualisiert haben an irgendeinem großen Whiteboard alle zusammen, gleichzeitig davor und dann ein Foto gemacht haben. Und mein Verständnis von User Stories und so, wie du es gerade beschrieben hast, ist eigentlich genau das Gleiche, ne? Also da ist zwar was dann schriftlich formuliert, aber eigentlich ist viel wichtiger, sich dann daran zu erinnern, über was wir gesprochen haben. Und deswegen hilft auch, ich schreibe irgendwas auf und jemand anders liest das überhaupt nicht, weil es dann, glaube ich, zu ganz vielen Missverständnissen kommt. Und der zweite Punkt, den ich spannend fand in dem, was du gesagt hast, den ich auch nur unterstreichen möchte, ist, wenn ich versuche als Product Ownerin, als Product Owner eigentlich die Herausforderungen, die meine Nutzer haben, irgendwie zu beschreiben, dann hilft natürlich total das Geschichten erzählen. Ne? Und dann ist es vielleicht auch viel mehr als nur dieser eine formulierte Satz, du hast eben das Conextra-Template erwähnt, sondern ich muss vielleicht auch viel mehr Kontext geben. Ne? Also in welcher Situation befindet sich derjenige und was ist das, was er jeden Tag irgendwie macht, um das Problem aktuell zu lösen und so. Und ja, da kommen dann Aspekte in der User-Story-Formulierung hinterher raus. Aber die Story ist im Zweifel bei mir und das, worüber man sich unterhält, glaube ich, viel größer als das, was hinterher festgehalten wird und niedergeschrieben wird.
Ja, dieses Geschichtenerzählen ist, finde ich, auch eine Kunst. Also im Endeffekt ja auch, ist es auch eine Motivation, das Team dahin mitzunehmen, von dieser Idee, dieses Problem zu lösen, die Leute zu überzeugen. Ne? Also so, sie in meine Welt mit reinzunehmen, oder nicht in meine Welt, sondern in die Welt der Nutzenden. Und so dieses Gefühl des Problems, das meinte ich mit Problemempathie, so zu kreieren. Weil das ist, finde ich, die Grundlage dafür, dass ein Team auch so in die Selbstverantwortung kommen kann, eigene, vielleicht bessere Lösungen zu kreieren, als ich sie vielleicht als erste Idee in einer User Story aufschreiben würde. Und das ist so der nächste Punkt, den ich immer wichtig finde. Ich kann als und sollte wahrscheinlich auch als Product Owner vielleicht erstmal die erste Idee in eine User Story reinschreiben. Und da ist ja auch ein Stückchen Lösungsidee drin, ne? Also was sollten wir tun oder bauen, um das und das Problem zu lösen? Und in den Refinement-Aktivitäten soll aber ja das Team mit daran oder auch dagegen treten und überlegen, ist das denn überhaupt eine gute Lösungsidee oder Lösungsansatz? Wenn sie das Problem besser verstanden haben, durch Storytelling, durch Problemfokus, sollten die Teammitglieder selber vielleicht auch auf viel bessere Ideen, Lösungsideen kommen. Und das kann nur passieren, wenn man ins Gespräch kommt, weil das schriftliche Wort, das aufgeschriebene im Sinne von, das steht da in Jira, wir können es ja mal gerade kurz vorlesen, das lässt auch oftmals zu wenig Raum irgendwie für die Gegenrede.
Es lässt zu wenig Raum. Und ich glaube halt auch zusätzlich, dass wenn man das liest, was da vielleicht aufgeschrieben ist und vier Leute lesen das, werden sie vier völlig unterschiedliche Vorstellungen im eigenen Kopf haben. Das ist das, was du meintest. Es wird dann vielleicht durch das Aufschreiben zu wenig ein gemeinsames Bild, ein gemeinsames mentales Modell entwickelt. Das heißt, es braucht auch einfach das Gespräch und dann auch natürlich das Verstehen des Problems. Ich will gar nicht zu sehr auf dem Punkt Storytelling rumreiten, aber ein weiterer Aspekt, glaube ich, warum sowas wie Geschichten erzählen gut funktioniert, ist einfach, wie wir als Menschen ticken. Also es ist nicht nur denjenigen mit in diese Problemwelt zu nehmen, sondern es ist nachgewiesen, dass wenn wir etwas als Geschichten erzählen, dass es sich wesentlich besser merken lässt oder wir es wesentlich besser uns die Sachen merken, als wenn es ohne Geschichte erzählt wird.
Ja, und zu diesem großen Fehler, wir schreiben User Stories, wenn wir das mal so verkürzt sagen, gehört für mich auch zu stark an diesem Conextra-Template zu hängen. Also es gibt, ne, User Stories, das wissen viele, kommen ursprünglich aus dem Extreme Programming, Mike Cohn irgendwie und Kent Beck vor allem, ich glaube 99. Und 2001 oder so kam dann die Firma Conextra mit diesem Template, das wir heute fast schon als Standard oftmals sehen, ne? Who, what, why, also als möchte ich das und das, damit ich das und das habe oder ermöglichen kann. Und dieses Template, das sehe ich immer wieder, wird oftmals viel zu sklavisch als wie so eine Art Lückentext, Vorlage genutzt, bis hin zu, ich habe schon Leute gesehen, die sich so verknüpfte Excel-Zellen gebaut haben, wo sie dann vorne immer nur irgendwie die Nutzungsgruppe, dann das What und dann das Why eingetragen haben und daraus wurden dann letztlich User-Story-Sätze gemäß dieses Conextra-Templates gebaut. Und das war, ja, wenn das so mechanistisch abläuft, User-Stories zu schreiben, dann geht das, glaube ich, völlig in die falsche Richtung. Hm.
Lass uns zu einem zweiten großen Fehler kommen. Du hast ja die fünf erwähnt. Welchen wollen wir nehmen?
Ja, wir nehmen User-Stories ab, habe ich als zweiten eben gesagt. Und das verdutzt dann oftmals viele. Weil wir haben auch mal eine Folge dazu gemacht, wer nimmt User Stories ab? Und die Kurzantwort war keiner. Ich würde mich wirklich behaupten, User Stories werden nicht abgenommen. Es gibt eigentlich auch keine Abnahmekriterien. Das ist so ein großer Fehler, der häufig da reingebaut wird, sondern es sind Akzeptanzkriterien. Das heißt, wann ist eine Lösung zu akzeptieren im Sinne von, sie ist gut genug, um das Problem, was wir gemeinsam vorher verstanden haben, zu lösen. Sprich, Akzeptanzkriterien sollten aus dem Problemraum heraus formuliert werden. Auch dazu haben wir eine komplett sehr gute, finde ich, tiefe Podcast-Folge, die werden wir nochmal verknüpfen und verlinken. Also, ich bin der Meinung, ein Team sollte eine Story auf Done schieben können während des Sprints, weil es selber glaubt, dass es den Akzeptanzkriterien genügt. Und dann können wir in einem Sprint Review es in einem Art Workshop-Charakter ausprobieren und schauen, gemeinsam reflektieren, ob das Problem gut genug damit zufriedenstellend gelöst ist. Aber diese formale Abnahme, das war der Fehler, den ich früher initial gemacht habe. Ich sitze im Sprint Review und hebe dann den Daumen oder senke den Daumen als Product Owner. Und ja, das ist dann hiermit abgenommen und so. Das ist halt totale Projektdenke und Dienstleisterdenke und ja, alte Welt.
Ja, wir haben alle mal Fehler gemacht, Tim. Also deswegen kenne ich.
Ich muss noch eins dazu sagen, weil das forciert eben so diesen Auftraggeber-Auftragnehmer-Gedanken, der so falsch da drin steckt. Ne? Haben wir nachher nochmal den Punkt. Also ich beauftrage nicht mit einer User-Story, dass die Developer und die Developer liefern nicht sozusagen gemäß Beauftragung der Kriterien und ich nehme das dann ab, sondern das, also sowas, so ein Vorgehen widerspricht ja komplett dem Arbeiten auf Augenhöhe.
Und wenn schon jemand uns Feedback gibt, ob das Problem jetzt auf eine akzeptable Art und Weise vielleicht anders gelöst ist, sollte es vielleicht auch eher die Nutzerin oder der Nutzer sein. Wenn ich den irgendwie mit dabei habe, um mir Feedback zu geben, das reicht jetzt schon aus. Und was ich ganz spannend finde, deswegen kann ich den Punkt von dir auch nur unterstreichen, ist, es kann ja auch sein, wir schreiben 3 bis 5 Akzeptanzkriterien an so eine User-Story und die wird im Sprint vom Team bearbeitet. Aber wir stellen halt nach einer gewissen Zeit fest, dass das für den Nutzern oder den Nutzenden schon gut genug gelöst ist, obwohl wir erst 3 Akzeptanzkriterien erfüllt haben. Ne? Also deswegen bin ich bei dir. Ich sehe das genauso wie du und ich habe den Fehler, auch wenn das gerade eben ja flapsig von mir war, ähnlich gemacht oder zumindest beobachtet. Ne? Das ist immer so ein Okay von Product Owner, auch vielleicht vom Team sogar erwartet wurde. Aber eigentlich geht es darum, dass das Problem gelöst ist. Und vielleicht sogar auch anders und besser gelöst sein kann, als so, wie wir aufgeschrieben und definiert haben. Ich muss mir halt eine Form finden, wie ich herausfinde, ob das Problem angemessen und ausreichend gelöst und von uns umgesetzt wurde, die Lösung umgesetzt wurde.
Dann nehmen wir doch mal Fehler Nummer 3. Mhm. Wir definieren Lösungen, habe ich ihn genannt. Wie guckst du da drauf oder was interpretierst du da draus?
Also das Extremste, was ich in meiner langen Laufbahn einmal gesehen und beobachtet hatte, war ein Product Owner, der eigentlich auch schon fast in einem User Story Format oder in den Akzeptanzkriterien Teile des Codes mit rein definiert hat, was die Entwickler dann in den Quellcode einsetzen mussten. Das ist vielleicht sogar dann schon die Umsetzung der Lösung, ne? Die dann da in der User Story irgendwie mit drin schreibt. Ja, aber das ist halt genau wie du eben gesagt hast, führt das dazu, dass nicht mehr der Fokus oder die Aufmerksamkeit von allen Beteiligten eigentlich auf das Problem gerichtet ist, sondern wenn ich natürlich sehr feingranular spezifiziere, was denn so zu tun ist, dann werde ich auch genau das bekommen. Und im Zweifel, wenn ich da eine sehr exakte, kleinteilige Lösung definiere, dann werden auch die Menschen, die für mich das Ding bauen im Sprint, das ja wahrscheinlich genauso bauen. Und ich bezweifle, zumindest in einer komplexen Umgebung, wo wir gar nicht alles wissen können, was für Abhängigkeiten oder Unsicherheiten es gibt, dass das dann zu einer guten Lösung führt. Ne? Also ich würde eher immer, genau wie du gesagt hast, meinen Fokus auf die Beschreibung des Problems und den Fokus auf das Problem und für wen ich das löse legen, auch bei User Stories, anstatt mich in die Tiefen der Lösungsspezifikationen mit hineinzubegeben.
Ja, insbesondere wenn in einer User Story eher Output oder geforderter Output beschrieben wird. Also man macht dann den Lösungsraum, wie man so schön sagt, sehr klein. Also wenn ihr diesen Double Diamond ganz ursprünglich aus dem Design Thinking vielleicht vor Augen habt, also diese zwei Rauten mit, man divergiert erst und dann konvergiert mir wieder, und da hat man ja so der linke Quadrant, der linke Diamant ist der Problemraum, der rechte der Lösungsraum. Darf man nicht linear verstehen und so weiter und so fort. Aber das Entscheidende ist, es gibt einen Problemraum und es gibt einen Lösungsraum. Und wenn wir eben die User Story so klar im Lösungsraum formulieren, bitte baue das und das, also jetzt mal im Extremfall, der Button soll grün sein, dann lasse ich dem Team gar keine Kreativität und keine Möglichkeit. Besser wäre es, im Problemraum oder vielleicht sozusagen als Wirkung das zu formulieren, in dem Beispiel, nach dem Motto, wir beobachten, dass die Leute unseren Call-to-Action-Button nicht finden, indem sie den Kauf, wo sie den Kauf abschließen sollen. Bitte sorgt dafür, dass die Klickrate dieses Transaktionsschritts größer wird. Wie ihr das macht, findet das bitte selber heraus. Ob der Button nachher wirklich besser grün ist oder schreit oder sich dreht oder es gar kein Button mehr ist, das sollen sie bitte selber herausfinden.
Bin ich bei dir? Ich würde aber eine Einschränkung machen, und das ist, glaube ich, was wir als Product Owner auch immer auf dem Radar haben sollten. Wenn jetzt in deinem Beispiel es keine andere Möglichkeit gibt, als genau diesen einen Farbton zu nehmen aus Corporate Identity, Style Guides, was auch immer, dann würde ich es auch genauso definieren. Weil sonst würde ich mir als Entwicklungsteam auch ein bisschen veräppelt vorkommen, dass ich im Zweifel dann rot nehme, um das Ziel zu erfüllen, obwohl eigentlich es gar keinen Spielraum gibt. Ne? Also wenn es 100% sicher ist, dann würde ich es halt trotzdem vielleicht reinschreiben, der muss grün sein, gemäß unserer Farbe. Ne?
Ja, da hast du grundsätzlich total recht. Ich würde nur eine kleine Einschränkung machen. Ich würde dann eben nicht reinschreiben, bitte, der soll, was hat es jetzt gesagt, rot werden mit dem und dem Farbton. Sondern ich würde von der Wirkung her einfach sagen, der soll bitte konsistent zu unserem Style Guide sein.
Bin ich völlig dabei.
Weil kann ja sein, dass bis die User Story umgesetzt wird, wir schon vielleicht eine Änderung im Style Guide hätten. Und dann, also ich würde es den Developern auch bitte überlassen, das rauszusuchen, was da der richtige Wert ist. Und den Fehler habe ich zum Beispiel gemacht, dass ich dann selber rumgekramt habe, was ist hier der Hexcode und was muss man eintragen und so weiter. Das würde ich als PO nicht mehr machen.
Cool. Jetzt haben wir schon drei. Wird immer spannender, weil wir gesagt haben, 4 und 5 sind die besonders interessanten. Jetzt sind wir bei 4. Was haben wir als viertes?
Wir schneiden User Stories gar nicht, also sie sind zu groß. Oder wir schneiden sie horizontal, also im Endeffekt entlang eines technischen Stacks oder der Fähigkeiten der Nutzer, sagen, wir haben dann eine Datenbank-Story, eine Middleware-Story, eine Frontend-Story, so als Beispiel. Sprich, wir haben keine Ende-zu-Ende-Geschichte drin in den Schnitten und nehmen uns damit auch die Möglichkeit, schneller Feedback zu zyklen.
Ja, also das beobachte ich auch ganz häufig, und die Konsequenz daraus ist, dass, oder eine der Konsequenzen, dass es häufig sehr große Stories sind, wenn sie gar nicht geschnitten wären, die dann vielleicht sogar über mehrere Sprints in irgendwie dem Sprint-Backlog bleiben, was übrigens auch absolutes No-Go ist, ne? Wenn der Sprint zu Ende ist und das Sprint-Backlog-Item ist nicht fertig, ist in meiner Welt ist so, dass der PO eine Entscheidung trifft, ob er diese Story wieder zurück in das Product-Backlog nimmt, vielleicht anpasst und dann eventuell nochmal in einen der nächsten Sprints neu beauftragt. Aber ich sehe tatsächlich sehr viele sehr große Langläufer von auch als User-Story geschnittenen Anforderungen, die dann 5, 6, 7 Sprints da drin sind. Das ist halt sehr wahrscheinlich das Problem, gar nicht schneiden. Und weil dann doch dem einen oder anderen und vielleicht auch so ein bisschen auf Druck oder auf Feedback meiner Developer-Kollegen die Rückmeldung kommt, ja, aber dann lass uns erst die Frontend-Sachen oder erst die Backend-Sachen bauen und dann bauen wir hinterher das Frontend im nächsten Sprint, dass man halt eher in diese horizontale technische Komponenten, wie auch immer du es gerade genannt hast, denke geht. Was für mich den Nachteil hat, dass ich natürlich, bevor nicht alles fertig ist, wenn es 3 oder 4 Stories sind, ich trotzdem auch keinen Mehrwert kriege. Ne? Also wir als Product Owner sollten bestrebt sein, wenn es etwas Großes ist, was länger dauert, immer vertikal durch das komplette System schneiden zu wollen, weil ich dann zumindest schon mal ein bisschen Wert generieren kann oder ein kleines Teilproblemchen des großen Problemchens für meinen Kunden lösen kann. Und ja, ich weiß aus vielen Diskussionen, dass das Produktmenschen schwerfällt, weil vielleicht auch einfach die Teams nach den technischen Komponenten zusammengestellt sind. Aber trotzdem würde ich es so formulieren, weil ich muss die Sicht der Wertmaximierung aufrechterhalten. Und da würde ich nicht anfangen, die Aufgabe so klein zu schneiden, damit die Developer besser arbeiten können, sondern so formulieren, dass ich möglichst schnell größtmöglichen Wert generieren kann.
Ja, es rutscht halt ganz schnell ab in Ressourcenoptimierung oder optimale Ressourcenauslastung. Und das ist nicht die Grundidee agiler Produktentwicklung. Und nochmal vielleicht ein Gedanke zu den großen Stories, die dann über mehrere Sprints laufen. Das ist ja, wie soll ich sagen, so First-Thinking-mäßig, ne? Ist das erstmal so objektiv logisch, lass uns das doch zu Ende machen und dann dauert es halt länger und so. Ich glaube, wir nehmen uns halt einen Grundvorteil des inkrementell iterativen Arbeitens und das sind kurze Feedback-Zyklen. Und wenn wir darauf verzichten, ich glaube dann, also wenn das gar nicht geht, dann ist eher die Frage, sind wir mit Scrum hier an der Stelle überhaupt richtig aufgestellt? Ist das das richtige Framework? Vielleicht müssen wir da anders denken, weil das ist für mich die Grundessenz von sowas wie Scrum, eben Transparenz herzustellen, inspizieren, adaptieren, um schnell zu merken, dass ich in die falsche Richtung unterwegs bin. Und eine Story, die über mehrere Sprints läuft, kann halt auch komplett in die falsche Richtung laufen. Und das würde ich dann erst nach einem Sprint merken.
Ja, es kann natürlich auch noch an anderen Faktoren liegen. Also es kann ja auch tatsächlich sein, dass wir vielleicht eine zu kurze Sprintlänge gewählt haben für die Komplexität der Aufgaben. Also kann ja durchaus sein, dass man eine Aufgabe nicht kleiner schneiden kann, eine User-Story, als 2,5 Wochen geschätzte Arbeit für mein Entwicklungsteam. Und wir sind gerade mit 1-Wochen-Sprints unterwegs. Und wenn mir das häufiger begegnet, ist vielleicht auch die Sprintlänge zu kurz gewählt für die Herausforderungen, die wir tatsächlich haben. Meistens liegt es aber in meiner Welt tatsächlich einfach daran, dass die Art und Weise, welche Kompetenzen und Skills ich als Product Owner in dem Development-Team habe, mit dem ich zusammenarbeite, einfach nicht so sind, dass ich wirklich end-to-end, vertikal, wie du es gerade gesagt hast, eine Story entwickeln kann, sondern dass es Backend-Teams, API-Teams, Frontend-Teams, was auch immer gibt. Und dann würde ich nicht anfangen, vielleicht formulieren wir es so, meine User-Stories so zu schneiden oder so anzupassen, damit das zu dem Team-Setup passt, sondern ich würde eher die andere sich beibehalten und darauf hinwirken wollen, dass wir über das Team-Setup nachdenken.
Mhm. Ja, guter Hinweis. Wir packen nochmal eine Podcast-Folge zum Story-Splitting auch in die Shownotes oder in den Blogpost. Da geht das alles dann nochmal tiefer. So, dann haben wir den fünften großen Fehler bei der erfolgreichen Arbeit mit User Stories.
Auf den alle warten, weil das der interessanteste ist. Haben wir als Cliffhanger. Haben wir doch als Cliffhanger am Anfang gemacht.
Nein, der
Was ist es denn?
Wir pressen alles ins User Story Format. Nein, das ist denn vielleicht nicht der interessanteste, aber ganz häufig zu sehen, für alle möglichen Dinge neben Bugs wird das User Story Format genutzt und im schlimmsten Fall dann auch eben noch dieses Template von Conextra, was wir eben schon mal hatten, ne? Als möchte ich damit. Und da landen dann so Stilblüten drin wie als API-Schnittstelle möchte ich eine validierte oder eine gegen eine XSD validierte XML-Schnittstelle haben und so weiter. Wo ich mir denke, so wow, es sind User-Stories, es sind Benutzergeschichten. Eine API-Schnittstelle hat keine Gefühle und das finde ich wichtig. Nutzt User-Story für das, was sie da sind, Benutzergeschichten. Und für andere Sachen, für so Refactorings, für System-Upgrades von Versionen oder so, können wir Technical Tasks oder technische Aufgaben oder sonst was nutzen, ja.
Ja, also ich glaube, Datenbankadministratoren haben auch Gefühle, aber ich würde halt trotzdem auch nicht eine User-Story schreiben, als Datenbankadministrator möchte ich unsere Datenbank auf Version XY geupdatet haben, damit die Datenbank geupdatet ist. Aber ich sehe tatsächlich auch so Einträge im Product Backlogs und du hast völlig recht. Also dann schreib doch rein, Update Datenbank auf Version XY. Man kann vielleicht dann noch hinschreiben, was man sich für einen Vorteil davon erschafft. Und welchen Mehrwert das hat, das kann man ja auch ganz anders formulieren, damit man dann wieder priorisieren und bewerten kann. Also da bin ich ja dabei. Aber nur, damit ich nichts vergesse, dann wirklich mein Beispiel so zu nehmen, ist absurd, finde ich.
Also kleine Einschränkungen, wenn man interne Systeme entwickelt, können wir darüber streiten, ob das ein Produkt ist oder nicht, ja. Aber wenn ich interne Nutzende habe, meinetwegen, ich bin Plattform-Owner oder so und habe interne Nutzende, das sind dann vielleicht auch Developer, das mögen auch Datenbank-Admins sein, dann ist das Spiel vielleicht nochmal ein bisschen verlagert. Aber wichtig ist, es sind real existierende Nutzer, Nutzerinnen in der Nutzer-Story, in der User-Story zu formulieren. Und ich kann, wenn ich stattdessen technische Aufgaben formuliere, in dem Beispiel, was du gerade hattest, natürlich wunderbar auch Akzeptanzkriterien nutzen. Also Akzeptanzkriterien kann ich Technical Tasks auch zuordnen. Ja. Ich habe manchmal so die These oder das Bauchgefühl, dass dieses Problem, dieser Fehler uns insbesondere durch Jira beschert wird. Da in Jira, in der Grundkonfiguration, gibt es halt den Fehler oder Bug-Defekt, je nachdem, wie man es formuliert hat, und die User-Story. Und es gibt Subtasks und in den wenigsten Installationen gibt es dann noch Tasks oder Technical Tasks, ne? Und früher gab es, soweit ich mich erinnere, gar nicht. Und da kommen dann auch diese Diskussionen mit, was ist ein Epic, was ist noch eine User-Story? Ey, ein Epic ist auch nur eine große User-Story. Aber Jira hat das halt mitgeschleppt. Die damals anderen gültigen Begriffen von Novel und Saga haben es halt nicht bis ins Atlassian-Produkt reingeschafft. Deshalb haben wir sie vergessen. Aber das ist so, die konkrete Nutzergruppe drin zu haben in einer Benutzergeschichte, finde ich wichtig. Und eben auch dann nicht diese Stilblüten wie als PO möchte ich oder als Unternehmen möchte ich. Oder in jeder User-Story immer nur drin stehen zu haben, als User, als User, als User, als User. Gähn, ne? Dann kommst du auch nicht wiederum an den Problemkontext dran. Seltenst haben wir ein Benutzerproblem, was für alle Benutzer gilt.
Spannende These mit dem, dass das an Jira liegt und was ich da so als Arten von Tickets und Einträge machen kann. Jetzt hören alle Scrum Master hoffentlich ganz kurz weg. Also ich habe ja manchmal eher das Gefühl, dass es auch an dem einen oder der anderen Scrum Masterin liegt, weil es sich bei Product Ownern hartnäckig hält, das Gerücht, dass ich in Scrum alles als User Story formulieren muss. Und ich habe schon den einen oder anderen Kollegen getroffen, Scrum Master, Agile Coach, der das auch so formuliert hat. Und ich glaube, wir haben das hier in dem Podcast auch schon mal an der einen oder anderen Stelle erwähnt. das Wort User Story kommt kein einziges Mal im Scrum Guide erwähnt vor. Also wenn euch einer sagt, ihr müsst aber in Scrum User Story schreiben, ist das Quatsch. Es kann hilfreich sein, aber es gibt keine Verpflichtung, es so zu machen. Gut, da haben wir 5. Haben wir denn noch so Add-ons? Ne? Also vielleicht das, was bei uns sonst so Tipps und Tricks sind oder so Kleinigkeiten und vielleicht auch größere Sachen, die wir zum Abschluss noch reinwerfen können. Vielleicht jeder noch eins. Fang du an.
Große Diskussion entsteht gerne um die sogenannte Definition of Ready oder auf kurz DOR. Erstmal ist ein Missverständnis, dass das irgendwie Teil von Scrum wäre. Das stimmt nicht. Ne? Es ist überhaupt kein Bestandteil des Scrum-Frameworks. Es mag eine hilfreiche Praktik vielleicht gerade bei startenden Teams sein. Ich würde versuchen, das wegzulassen. Warum? Weil gerade rund um die Definition of Ready und dann auch die Akzeptanzkriterien sehr gerne so eine Art Contract-Game gespielt wird zwischen Product Owner und Developern oder zwischen Product Owner und Team. Das heißt, die Definition of Ready ist ja so im Endeffekt die Definition von, wann ist eine Story fertig für die Umsetzung in einem Sprint oder in einem Sprint zu starten. Und das wird häufig dann so falsch gelebt, dass die Entwickler sagen, nee, das musst du mir noch mehr vorkauen und ich mache das erst, wenn alles analysiert ist und so weiter. Also wie so eine Art Vertragsbedingung, wann der Auftragnehmer, hier der Developer, anfängt zu arbeiten und dann am Ende des Sprints mit den Akzeptanzkriterien irgendwie darüber gestritten wird, ob etwas in Akzeptanzkriterien drin stand oder nicht, wie das zu verstehen war. Also wie so das Kleingedruckte eines Vertrags. Und das ist eben einer, also unterm Strich ist der Fehler oder meine Empfehlung, don't play the contract game. Macht keine Vertragsbeziehung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer draus und missbraucht User Stories nicht dafür.
Kurze Anmerkung von mir noch dazu. Für mich sind das immer, also auch die Definition of Ready sind so Symptome für Abgrenzungsbestrebungen, ne? Du und wir, genau wie du es gesagt hast, ne? Man kann es auch Contract Game nennen. Ich behaupte, dass die Teams, die ich sehe, die besonders erfolgreich sind, gerade sowas nicht machen, sondern Dinge als gemeinsame Aufgabe ansehen. Und deswegen steht, glaube ich, auch im Agilen Manifest so an erster Stelle, das, was wir hinkriegen müssen, ist, Individuen in maximale Interaktion zu kriegen. Maximal steht nicht drin, ne? Aber Individuen in Interaktion. Und alles andere ist sehr wahrscheinlich, sich auf irgendeinen Prozess oder eine Definition von was meins, was deins ist, einzulassen. Und das wird euch nicht weiterhelfen. Ja, aber guter Punkt. Dann werfe ich auch noch als letztes was rein. Ich sehe halt häufig Product Ownerinnen, Product Owner, die, wenn irgendwo eine Idee aufkommt, was man mal irgendwann irgendwie entwickeln kann, diese Ideen alle sammeln. Ist nicht meine Vorstellung davon, wie man mit Ideen umgeht. Also sammeln kann ich sie, aber im Product Backlog sammeln. Können wir aber in einer Podcast-Folge vielleicht auch nochmal genauer drauf eingehen, um nochmal über das Product Backlog Management generell irgendwie zu sprechen. Und dann aber häufig auch diese Ideen schon alle versuchen, so als User Stories irgendwie zu formulieren. Das heißt, es wird durchaus Aufwand betrieben, dass ich Dinge sammle, von denen ich gar nicht weiß, ob sie eine Relevanz haben, und dann aber auch noch versuche, die in ein bestimmtes Format zu bringen. Für mich ist das Waste. Ne? Also nicht wertschöpfende Tätigkeit, die ich so als Product Owner dann halt mache. Und man beobachtet oder man kann das ganz gut beobachten, dass das häufig die Einträge in Product Backlog sind, mit denen nie was passiert und vielleicht auch nicht gelöscht wird und dann das Backlog halt immer größer wird. Das heißt, jetzt hier im Zusammenhang mit der Arbeit mit User Stories, schreibt sie schon gar nicht in euer Backlog, ne? Das hat aber nur bedingt was mit User Stories zu tun. Und B, macht euch dann nicht die Arbeit, schon zu versuchen, sie irgendwie in Richtung einer User Story Format zu formulieren, weil ich glaube, in der Mehrzahl der Fällen passiert eh nichts mehr mit dem, was er da macht. Und diese Tätigkeiten würde ich, glaube ich, einfach versuchen zu minimieren.
Ich möchte dabei ergänzen, je mehr ich von solchen Sachen ansammle umso mehr Aufwand habe ich auch in der Verwaltung meiner User Stories. Das zielt zwar schon so ein bisschen aus Backlog-Management, aber ich muss sie immer, ne, hochschieben, runterschieben, zur Seite schieben.
Zusammenfassen.
Und da ist so dieses der Wald vor lauter Bäumen und so nicht zu sehen. Und häufig, das möchte ich vielleicht auch noch ergänzen als Gedanken, häufig sind solche User Stories ja auch unrelated oder stehen nicht in Verbindung zu irgendeinem Sprintziel, zu irgendwelchen Product Goals. Das heißt, sie sind so freischwebende Radikale und sind dann dementsprechend auch vielleicht nachher der Grund, weshalb wir so ein Kessel Buntes im Sprint-Backlog nachher haben, so aus jedem Dorf ein Köter. Weil uns insgesamt so die Richtung der Entwicklung fehlt und eine Kaskade von aus der Vision in die Strategie, ins Product, in die Product Roadmap, zum Product Goal, zum Sprint Goal und so weiter. Ne? Das alte Lied. Das hat weniger mit der Story an sich zu tun, aber vielleicht eben genau mit diesem Grund, dass ich jedes Bäuerchen, was irgendein Stakeholder macht, direkt als User Story formuliere.
Sehr schön. Ich glaube, dann haben wir mit dieser Folge einen ganz guten Überblick über verschiedene Herausforderungen gegeben. Tim hat ja gerade eben auch angekündigt, dass wir einige andere Folgen aus der Vergangenheit hier in den Shownotes verlinken werden, wo wir an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen tiefer noch eingestiegen sind. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal nachzuhören. Und ich hoffe, dass ihr trotzdem den ein oder anderen Impuls und sei es auch nur über eure Herangehensweise mit dem Umgang und mit der Arbeit von User Stories nachzudenken, ihr da eine Kleinigkeit mitgenommen habt. Ich glaube, dann haben wir das Ziel dieser Folge auch halbwegs erfüllt. Danke dir, Tim.
Danke dir, Olli.
Noch eine Sache, bevor wir uns von euch verabschieden. Ihr habt uns in diesem Podcast kennengelernt und vielleicht habt ihr gemerkt, dass wir eine Leidenschaft für das Teilen von Wissen und Geschichten haben. Aber wusstet ihr schon, dass wir nicht nur Podcast-Gastgeber sind, sondern auch als Speaker für Events zur Verfügung stehen? Wir sind begeistert, unser Wissen und unsere Leidenschaft für die Produktentwicklung mit euch zu teilen. Wenn ihr also auf der Suche nach fesselnden Rednern für eure Veranstaltung seid, sei es Konferenzen, Meetups oder Firmen-Events, dann denkt direkt gerne an uns. Wir freuen uns darauf, eure Veranstaltung mit frischen Ideen und einem interaktiven Ansatz zu bereichern. Schreibt uns einfach eine E-Mail an info@produktwerker.de oder vereinbart einen Telefontermin unter produktwerker.de.